Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer neuen Folge geht es um aktuelle Entwicklungen zum Beweisantragsrecht. Und dafür habe ich mir einen ganz tollen Gast eingeladen, einen ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet, Professor Gerson Trüg. Herzlich willkommen, lieber Gerson.
Ja, hallo Christian, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, es ist toll, dass du dir die Zeit nimmst, hier in den Podcast zu kommen und unseren Hörerinnen und Hörern das Thema ein bisschen näher zu bringen. Wir wissen ja, du bist da sehr bewandert zu dem Thema, hast auch dazu publiziert. Aber bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht magst du dich kurz mal selber vorstellen. Was machst du so den ganzen Tag? Wie kommst du zum Thema?
Gerne. Also Gerson Trüg heiße ich. Ich bin Wirtschaftsstrafverteidiger seit über 20 Jahren. Ich habe mein Büro in Freiburg. Wir sind von Freiburg aus, das ganze Team, bundesweit tätig, machen ausschließlich Wirtschaftsstrafsachen und ich unterrichte auch noch im Nebenamt so etwas an der Universität Freiburg, unter anderem Strafprozessrecht.
Ja, du bist natürlich auch ausgewiesener Referent, zum Beispiel bei der GIZ kommenden NSZZ-Jahrestagung. Und ja, kann ich ja sagen, einer der besten Strafverteidiger Deutschlands, darf ich wirklich sagen. Deswegen umso schöner, dass du jetzt hier bist und dir die Zeit nimmst. Ja, wir wollen über aktuelle Entwicklung des Beweisantragsrechts sprechen. Du hast dazu ja auch kürzlich in der STV veröffentlicht. Wir würden das dann auch in die Shownotes verlinken. Aber bevor wir jetzt ganz tief ins Detail gehen, vielleicht mal allgemein. Welche Bedeutung hat denn aus deiner Sicht das Beweisantragsrecht in Wirtschaftsstrafsachen, gerade für die Verteidigung?
Ja, ich glaube, dass das Beweisantragsrecht von herausragender Bedeutung ist. Es ist eigentlich das zentrale Recht der Verteidigung, gerade auch in Wirtschaftsstrafsachen. Warum ist das so? Weil das Beweisantragsrecht, so ist dieses Recht konzipiert, ermöglicht, auf die Beweisaufnahme, die ja eigentlich stark gerichtszentriert ist, einzuwirken. Und zwar einzuwirken auch dann, wenn das Gericht eigentlich häufig zunächst mal meint, dass es dieses Beweismittel, das man unter Beweis stellt, zum Beispiel der Zeuge oder die Urkunde oder der Sachverständige, um den es geht, eigentlich gar nicht braucht. Also das Beweisantragsrecht schafft es und soll es schaffen, das ist wie gesagt sein Grundgedanke, das Gericht dazu zu bringen, vielleicht auch dazu zu zwingen, Beweis zu erheben über solche Beweismittel, von denen das Gericht eigentlich sagt, brauchen wir das, müssen wir das, nee, das muss doch jetzt gar nicht sein. Und trotzdem kann man dann einen Beweisantrag stellen und damit einwirken auf die Frage, was in der Hauptverhandlung stattfindet. Und in Wirtschaftsstrafsachen hat es eine besondere Bedeutung, weil Wirtschaftsstrafsachen eben umfangreich sind, weil sie häufig komplex sind und weil sie häufig auch von Sachverständigenbeweisen abhängig sind. Und da kann die Verteidigung dann eben auch ihren eigenen Sachverständigen, von dem sie sagt, der hat eine ganz besondere Sachkunde auf dem jeweiligen Gebiet, durch einen Beweisantrag in die Beweisaufnahme einbringen.
Genau, also ein ganz, ganz wesentliches Mitwirkungsrecht, auch um Chancengleichheit herzustellen. Genau. Deswegen sollte man sich als Strafverteidiger damit schon befassen und auch wissen, was man da tut. Was sind denn so generell die Voraussetzungen für einen zulässigen, guten Beweisantrag?
Also die Frage, was ein Beweisantrag eigentlich ist, war lange Zeit nur richterrechtlich geprägt. Also hat der Gesetzgeber zunächst mal gar nicht angepackt. Dann hat er aber 2019 nachgelegt und hat eine Definition gewählt, die ich jetzt gar nicht vorlesen will. Man kann sagen, es gibt im Wesentlichen eigentlich drei Elemente. Zum einen mal muss es ein bestimmtes Beweismittel sein, das ich bezeichne, zum Beispiel einen Zeugen. Wenn ich einen Zeugen einführen will, muss ich sagen, wie der heißt und auch wie der geladen werden kann, unter welcher Anschrift. Es kann weitere Beweismittel können sein, ich habe es schon gesagt vorher, ein Sachverständigengutachten, da muss ich sagen, auf welchem Gebiet das Sachverständigengutachten erfolgen soll. Es kann auch eine Urkunde sein, eine E-Mail zum Beispiel, die ich für ganz besonders wichtig erachte. Und dann, das ist die Schwierigkeit, das nächste Kriterium ist die bestimmte Beweistatsache, die manchmal auch als Beweisbehauptung bezeichnet wird. Da muss ich nämlich dem Gericht mitteilen, wenn ich beim Zeugenbeweis bleiben darf als Beispiel, was der Zeuge sagen wird. Und es ist deswegen schwierig, weil ich ja häufig gar nicht ganz genau weiß, was er sagen wird. Und da hilft mir die Rechtsprechung aber, indem sie sagt, lieber Verteidiger, du kannst den Antrag auch dann stellen, wenn du nur für möglich hältst, dass der Zeuge eine ganz bestimmte Aussage tätigt. Wann stelle ich solche Beweisanträge? Das ist natürlich ganz stark abhängig von der jeweiligen Prozesssituation. Häufig, wenn ich den Eindruck habe, das Gericht nimmt vielleicht doch nicht alles wahr, was es wahrnehmen sollte, um die Vorwürfe aufzuklären. Manchmal sind es Dinge, die sich aus der Akte ergeben. Und ich habe als Verteidiger den Eindruck, das Gericht misst diesen Dingen, diesen Informationen nicht die Bedeutung bei. die ich vielleicht selber in diesen Fragestellungen sehe, oder aber das Gericht kennt die Beweismittel gar nicht, weil sie sich eben aus der Akte nicht ergeben. Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Dann kann ich sagen, vielleicht spreche ich nur mit dem Gericht und sage, liebes Gericht, da gibt es noch den Zeugen. Bitte lade den Zeuge doch von Amts wegen. Und wenn das Gericht es dann macht, dann müsste ich eigentlich gar keinen Beweisantrag stellen. Ich mache es trotzdem in diesen Fällen, dass ich dann einen Beweisantrag stelle, weil der Beweisantrag mir eine Möglichkeit bietet, die ich ansonsten im deutschen Strafverfahren, das ja zum Teil noch etwas antiquiert ist, nicht bietet. Ich kann nämlich, wenn ich den Beweisantrag schriftlich begründe, was ich tun sollte, muss der Beweisantrag zu Protokoll genommen werden und dann kann ich vor allem auch eine Begründung meines Beweisantrags mit aufnehmen und kann möglicherweise auch in der Begründung bestimmte Dinge, die sich bisher in der Beweisaufnahme abgespielt haben, mit abbilden. Deswegen ist es also stark taktisch geprägt. Ich stelle Beweisanträge gerne schon früh, um dem Gericht zu zeigen, das ist jetzt gar keine Taktiererei. Wir sind nicht erst am Ende der Beweisaufnahme und meinen wir, dass uns alle Fälle davon schwimmen, sondern ich stelle den Antrag früh, um dem Gericht selbstbewusst zu zeigen, wir wollen an der Beweisaufnahme und damit an der Wahrheitsfindung aktiv mitwirken.
Genau, ich finde, das fehlt sich häufig, kann auch mal anders sein, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf das Thema Anträge so ins Blaue hinein.
Ja.
Aufs Geratewohl. Was steht man darunter?
Ja, die Frage, ob ein Antrag ins Blaue hineingestellt wird, da gibt es zwei Redewendungen, aufs Geratewohl, aufs Geratewohl, ins Blaue hinein. Es ist praktisch, wird identisch gewählt durch die Rechtsprechung, ist natürlich eine Rechtsprechung, die wir für hochproblematisch erachten. Man stelle sich vor, wir stellen einen solchen Beweisantrag, wir haben uns da auch Mühe gegeben, den auszuarbeiten im Büro, dann gehen wir selbstbewusst in die Hauptverhandlung und stellen den und das Gericht lehnt sich entspannt zurück und sagt, lieber Herr Verteidiger, vielen Dank. Das ist gar kein Beweisantrag gewesen, den Sie gerade gestellt haben. Jedenfalls im Rechtssinne kein Beweisantrag, denn der ist nur ins Blaue hineingestellt, das, was Sie da unter Beweis gestellt haben wollen. Also die Beweistatsache, von der ich da gesprochen habe, die ist gar nicht ernst gemeint. Das behaupten Sie nur einfach so, um da irgendwie querulatorisch rechtsmissbräuchlich Sand ins Getriebe zu streuen. Das ist natürlich ein Vorwurf an denjenigen, der diesen Beweisantrag stellt. Und deswegen sagt die Rechtsprechung auch bis zuletzt, jüngst auch nochmal, an eine solche Ablehnung eines Beweisbegehrens mit diesem Hinweis, der ist doch nur ins Blaue hineingestellt, sind besonders hohe Anforderungen geknüpft an das Gericht. Das darf also nicht leicht hin, einfach so, quasi weil das Gericht nicht möchte, sondern das Gericht muss ganz konkret begründen, warum es glaubt, dass dieser Antrag gar nicht ernst gemeint ist, dass es gar nicht um die Beweisbehauptung geht, die dieser Antrag enthält, sondern einfach nur gestellt ist, um die Dinge querulatorisch in die Länge zu ziehen. Also ganz, ganz strenge Anforderungen. Manche Senate des Bundesgerichtshofs sagen sogar, wir machen von dieser Rechtsfigur gar keinen Gebrauch mehr, weil die so problematisch ist. Ja. Andere Senate sagen, wir wenden die noch an, aber eben in einem sehr engen Anwendungskorridor.
Vielleicht noch mal ganz kurz, hast du schon angedeutet, bis wann kann ich überhaupt einen Beweisantrag stellen?
Beweisanträge können sehr lange gestellt werden, ab Beginn der Beweisaufnahme bis zum Beginn der mündlichen Urteilsverkündung. Das kann natürlich je nachdem, wie lange die Hauptverhandlung dauert, wenn wir uns eine ganz kurze Hauptverhandlung vom Amtsgericht vorstellen, wegen Trunkenheit im Verkehr oder wegen einer ganz kleinen Wirtschaftsstrafsache, kann die Beweisaufnahme nur eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden dauern. Im großen Wirtschaftsstrafverfahren, mein Rekord sozusagen, ist eine Hauptverhandlung, die hat fast 3 Jahre gedauert. Da konnte ich also über eine Dauer von 3 Jahren gewissermaßen Beweisanträge stellen. Wenn man gewollt hätte, hätte man Dauer stellen können, genau.
Ja, also das hängt einfach dann vom Einzelfall ab. Es gibt ja jetzt so Themen, an die man vielleicht auch mal ganz kurz denken kann, ist die Ablehnung von Beweisanträgen. Welche Voraussetzungen gibt es dafür und was macht man, wenn das mal passiert sozusagen?
Ja, das kann das Gericht auch nicht nach Belieben machen, sondern das ist gesetzlich geregelt. Es gibt einen Katalog an Ablehnungsgründen und das Gericht muss, wenn es einen Beweisantrag ablehnen möchte oder meint, ihn ablehnen zu können, muss es einen der gesetzlichen Ablehnungsgründe ins Feld führen und muss das auch begründen. Im Grundsatz jedenfalls durch einen begründeten Beschluss, den das Gericht in der Hauptverhandlung verkünden muss, damit der Antragsteller quasi aus diesem Ablehnungsbeschluss seine Lehren ziehen kann und dann den Beweisantrag vielleicht nochmal neu stellen kann oder nochmal überlegen kann, muss ich da nochmal nachbessern, muss ich selber noch Informationen einholen. Was sind das für Gründe? Zum Beispiel, wenn das Gericht sagt, die unter Beweis gestellte Tatsache ist bedeutungslos. Also der Verteidiger beantragt etwas und stellt auch einen Beweisantrag. Also es gelingt ihm, die Beweistatsache konkret zu benennen. Das Gericht sagt, darauf kommt es aber eigentlich gar nicht an. Ja, das mag zwar irgendeine Bedeutung sein, kann auch sein, dass das Beweismittel der Zeuge das und jenes aussagt, aber für unseren Fall hat das keine Bedeutung. Beispielsweise ein anderer Grund könnte sein, dass das Gericht sagt, dass dasjenige, was unter Beweis gestellt werden soll, das ist schon erwiesen. Und da muss man aufpassen. Manche Gerichte lesen das falsch und sagen, wir lehnen Ihr Beweisbegehren ab, lieber Verteidiger, weil das Gegenteil, dessen, was Sie unter Beweis stellen wollen, das wäre dann ein klassischer Fehlschluss, das wäre rechtsfehlerhaft, sondern es muss genau um die Beweistatsache gehen, wenn das Gericht sagt, lieber Verteidiger, das brauchst du gar nicht, das haben wir eigentlich in deinem Sinne schon im Kasten, dann kann beispielsweise dieser Ablehnungsgrund gewählt werden. Und daneben gibt es noch andere, aber ich glaube, das reicht jetzt exemplarisch erst.
Finde ich gut, ja. Sag mal, du hast gerade gesagt, Beweistatsache. Es gibt ja auch ein bisschen was Neues aus der Rechtsprechung des BGH zum Thema Beweistatsache. Kannst du da vielleicht kurz drauf eingehen?
Ja, gerne. Der Bundesgerichtshof hat schon seit längerem eine gewisse Tendenz entwickelt, die Anforderungen an die Beweistatsache noch enger zu fassen, als ich es vorher schon kurz angedeutet habe, indem er sagt, ja, es gibt doch zahlreiche Beweisbegehren, die haben zwar ein bestimmtes Beweismittel, aber die formulieren eigentlich nur ein Beweisziel und keine Beweistatsache. Jetzt muss man sich ganz kurz überlegen, was ist der Unterschied zwischen Beweistatsache und Beweisziel? Das Beweisziel ist letztlich die Folgerung, also die argumentative Folgerung, der gedankliche Schluss, auf den der Antragsteller hinaus möchte. Wenn ich also der Auffassung bin, der Mandant ist schuldunfähig, weil er vermindert schuldfähig, weil er zum Beispiel stark krank ist oder weil er zum Beispiel unter dem Einfluss von Substanzen gestanden hätte, dann wäre ein Antrag zum Beweis der Tatsache, dass der Mandant nur vermindert schuldfähig gewesen ist zum Tatzeitpunkt, wird ein Sachverständigengutachten beantragt, wäre kein Beweisantrag, weil der erste Teil, dass der Mandant vermindert schuldfähig war, eben nur das Beweisziel ist. Das ist im Grundsatz klar und im Grundsatz ist dieser Ansatz auch alt. Und jetzt hatte ein Strafsenat, aber in einer Wirtschaftsstrafsache übrigens, das ist ein ganz spannender Sachverhalt gewesen, da ging es nämlich um den Abtransport von Diebesgut. Und die Staatsanwaltschaft hat angeklagt, dass in einem bestimmten Zeitraum mit einem bestimmten LKW insgesamt 90 Paletten, also Europaletten von diesem Diebesgut entfernt worden seien. Und die Verteidigung hat Anhaltspunkte dafür gehabt, dass mit diesem LKW in dem Zeitfenster, auf das die Staatsanwaltschaft sich gestützt hat, tatsächlich auch unter Auswertung von GPS-Daten, die auch Standzeiten des LKWs berücksichtigt haben, nur deutlich weniger, ich glaube 34 Paletten hätten abtransportiert werden können und hat genau dieses unter Beweis gestellt. Und da würden wir eigentlich sagen, das ist eigentlich ein schöner Beweisantrag, weil die die Verteidigung als Antragstellerin ja nicht nur sagt, mein Ziel ist es zu sagen, 90 Paletten sind nicht möglich gewesen, sondern dargelegt hat, dass eben aufgrund der Umstände LKW mit der Ladegröße, GPS-Standzeiten und so weiter tatsächlich rechnerisch nur 34 Paletten abtransportiert hätten werden können. Und trotzdem hat der BGH in diesem Fall gesagt, das ist kein Beweisantrag, das ist nur ein Beweisziel. Ich halte das für falsch, aber egal wie man es bewerten will, zeigt es, dass die Rechtsprechung an dieser Stellschraube offensichtlich bereit ist zu drehen und die Anforderungen an die Konkretheit der Beweisbehauptung bereit ist, diese Stellschraube noch stärker anzuziehen und noch eher dazu zu neigen, zu sagen, das ist vorliegend nur ein Beweisziel.
Ich finde es ein bisschen überspannt, jetzt in diesem konkreten Fall, den du da nennst. Was wäre dann denn der richtige Beweisantrag gewesen, wenn man der Rechtsprechung folgen würde?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das der Bundesgerichtshof natürlich nicht sagt, was stattdessen hätte gemacht werden sollen. Es gab eine Formulierung in diesem Beweisbegehren, dass der Abtransport von 90 Paletten nicht möglich gewesen sei, also nicht möglich als Zitat jetzt. Daran hat der BGH sich so etwas gestört. Ich meine eigentlich, das Beweisbegehren, soweit es sich aus der schriftlichen Begründung, aus den schriftlichen Ausführungen des BGH ergibt, ist eigentlich eine Beweistatsache gewesen. Nicht? Man muss immer überlegen, so mache ich es immer, wenn ich einen Beweisantrag stelle, wenn jetzt Also vorliegen ging es um einen Sachverständigen, aber auch beim Zeugenbeweis immer überlegen, wenn der Zeuge jetzt käme, wenn der Sachverständige jetzt käme und vor mir sitzen würde, was würde der mir als Antwort auf meine Frage geben? Und wenn mir das gelingt zu formulieren, bin ich eigentlich bei der Beweistatsache. Ja. Und da glaube ich, dass der Sachverständige vorliegend durchaus hätte sagen können, jawohl, in dem Zeitraum, in dem LKW ist es technisch nicht möglich, mehr als eine bestimmte Anzahl, zum Beispiel 30, 40, 50 Paletten zu transportieren. Und mit dieser Kontrollüberlegung zeigt es uns eigentlich, dass wir hier bei einer Beweistatsache sind.
Gut, das ist jetzt ein Einzelfall, aber auf jeden Fall ist hier erhöhte Aufmerksamkeit geboten, was das Thema angeht. Ne?
Auf jeden Fall.
Jetzt gibt es noch ein anderes kontroverses Thema, das Beweisantragsrecht, dieses, ich sage jetzt mal, gesetzliche Fristenmodell. Kannst du vielleicht mal erklären, wie das funktioniert? Das ist irgendwie auch nicht gerade intuitiv.
Ja, das ist auch eine gesetzliche Neuerung, die kommt aus 2017. Also wir hatten zwei Reformen 2017, die ist wissenschaftlich begleitet gewesen, die ist einigermaßen durchdacht. Mhm. 2019 war eher so eine Nacht- und Nebelaktion, die ist nicht so ganz durchdacht, ist deswegen auch schwieriger. Das Fristenmodell sagt im Grunde Folgendes. Wenn das Gericht mit seinem Beweisprogramm am Ende ist, wie gesagt, das kann manchmal sehr lange dauern, manchmal dauert es kürzer, dann soll der Vorsitzende jetzt, so ist es gesetzlich geregelt, die Möglichkeit haben, also er muss es nicht, er kann es tun, er kann eine Beweisantragsfrist setzen und kann sagen, so von heute an läuft die Frist. Sie haben jetzt, liebe Verfahrensbeteiligte, das gilt dann für alle, für die Staatsanwaltschaft, für alle Verteidiger, für den Nebenkläger, wer auch immer mit auftritt. Und innerhalb dieser Frist nehmen wir quasi unproblematisch noch Beweisanträge entgegen. Nach Fristende können zwar auch noch Beweisanträge gestellt werden, das ist wichtig, also die Frist schließt das Stellen von Beweisanträgen nicht aus, aber es ist dem Gericht dann möglich, wenn die Verfristung nicht entschuldigt werden kann durch den Antragsteller, die Beweisanträge in den schriftlichen Urteilsgründen abzulehnen. Was heißt es jetzt und warum empfinden wir das schon als erhebliche Einschränkung? Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, dass dann, wenn ich quasi in der gewöhnlichen Beweisaufnahme, also jenseits der Fristsetzung, Beweisanträge stelle, komme ich mit dem Gericht in so eine Art Dialog. Und dieser Dialog kann sehr wichtig sein, weil wir ansonsten ja nicht so sehr dialoghaft sprechen in Hauptverhandlungen. Ich bekomme eine Reaktion des Gerichts. Entweder sagt das Gericht, jawohl, wir verstehen das, wir laden den Zeugen, das Gericht kann ablehnen, das Gericht kann auch mal Rückfragen stellen und dieser formalisierte Dialog, der ist uns häufig sehr wichtig. Und mit der Beweisantragsfrist kann es eben dann, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, dass der Beweisantrag dann erst in den schriftlichen Urteilsgründen verbeschieden, also abgelehnt wird, ist dieser formalisierte Dialog quasi am Ende, weil ich ja überhaupt nicht mehr die Möglichkeit habe, dann auf die Reaktion des Gerichts meinerseits nochmal in irgendeiner Form zu agieren. Was sind die Voraussetzungen? Es bedarf keines Anlasses. Das ist lange Zeit fraglich gewesen. Da gab es ganz wichtige und meinungsstarke Kollegen, die gesagt haben, gut, es muss an einen bestimmten Anlass gebunden sein. Nur dann, wenn Rechtsmissbrauch vorliegt, darf eine solche Frist gesetzt werden. Das wäre möglicherweise kriminalpolitisch wünschenswert gewesen. Aber der Gesetzgeber hat eben ein anderes Konzept verfolgt und tatsächlich die Möglichkeit einer anlasslosen Frist geschaffen. Für mich ist diese Frage gar nie so entscheidend gewesen mit diesem Anlass ja oder nein. Für mich ist die entscheidende Frage eigentlich die Fristdauer. Was heißt es denn, wie der Gesetzgeber sagt, die Frist muss angemessen sein? Mhm. Angemessen ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff. Und damit bringt der Gesetzgeber letztlich zum Ausdruck, es ist offensichtlich vom Einzelfall abhängig. Und es ist auch klar, wenn wir eine kurze Hauptverhandlung haben, die ein oder zwei Tage gedauert hat, ist natürlich eine kürzere Frist möglich als bei sehr langen Hauptverhandlungen. Leider, das muss man jetzt sagen, das ist für mich nur schwer nachvollziehbar, akzeptiert die höchstrichterliche Rechtsprechung aber auch in sehr, sehr langen Hauptverhandlungen mit 150, mit 170 Hauptverhandlungstagen Fristen, also Beweisantragsfristen von nur einer Woche. Und das muss man sich vorstellen. Also wenn wir uns überlegen, wie lang als Zeitdauer dauern Hauptverhandlungen mit 150, 170 Hauptverhandlungstagen, meistens ja 2 oder 3 Jahre. Dann prozessiere ich 3 Jahre und setze dann eine Frist von einer Woche. Das ist sehr, sehr knapp. Wir wissen ja alle, wir haben alle volle Terminkalender. Eine Woche heißt dann netto irgendwie 1 oder 1,5 Arbeitstage, an denen dann die Beweisanträge gestellt werden müssen. Also das ist sehr sportlich.
Und wie ist das mit der Begründung? Also muss das Gericht die Dauer der Fristsetzung begründen?
Ja, sehr gute Frage. Das ist so. Also Die Frist kann der Vorsitzende setzen. Mhm. Das muss gar nicht der Spruchkörper machen, sondern das kann der Vorsitzende selbst tun. Der muss nach der Rechtsprechung, so wie sie sich aktuell herauskristallisiert, die Dauer nicht begründen. Mhm. Ich kann das aber beanstanden und kann eine Entscheidung des gesamten Spruchkörpers herbeiführen. Und die muss dann begründet werden. Also ich komme zur Begründung, aber ich muss einen kleinen Umweg gehen.
Genau, damit man es auch in der Revision überprüfen kann.
Genau, ganz genau.
Ja, spannendes Thema. Wie praxisrelevant ist das aus deiner Sicht in Wirtschaftsstrafverfahren?
Die Fristsetzung. Mhm. Ich glaube, die ist sehr praxisrelevant, weil die Beweisantragsfrist zwar in allen Hauptverhandlungen möglich ist, auch vor allen Gerichten, also fängt beim sogenannten Strafrichter, der zumeist ja eine Strafrichterin ist, aber von Gesetzes wegen immer noch Strafrichter heißt, da fängt es an und hört natürlich bei den großen, langen Wirtschaftsstrafverfahren und so weiter, hört es auf. Meine Tendenz, die ich meine zu erblicken, ist, je länger die Hauptverhandlung, desto eher wird eine Frist gesetzt. Weil die Gerichte halt sagen, Freunde, wir müssen irgendwann mal zum Ende kommen, was ja zunächst mal auch ein sinnvolles, nachvollziehbares Anliegen ist. Und deswegen ist erneut ist es so wichtig, welche Anforderungen wir an die Dauer stellen.
Aber du hattest vorhin auch gesagt, Abschluss an Amtswegen vorgesehen. Ja. Wer weiß, was ist denn das, bitte?
Ja, das ist die ganz große Frage. Da gibt es eine jüngere Entscheidung eines Strafsenats, den will ich jetzt an dieser Stelle mal nennen, das ist der 6. Strafsenat. Mhm. Das ist ein Sündenfall, muss ich sagen. Ich empfinde das als Sündenfall und eine Entscheidung, die mich wirklich nachhaltig stört und irritiert. Der 6. Senat sagt nämlich Folgendes. Der sagt, diese Formulierung, die du gerade angesprochen hast, die zunächst mal im Gesetz steht, dass nach Abschluss der von Amts wegen vorgesehenen Beweisaufnahme eben diese Frist gesetzt werden kann, da sagt der Senat, das ist eigentlich, betrifft ausschließlich das gerichtliche Beweisprogramm und ist unabhängig von bis dahin schon gestellten Beweisanträgen. Das heißt also, wenn wir Verteidiger genau das machen, wozu uns Gerichte sonst immer auffordern, dass wir frühzeitig Beweisanträge stellen, um uns eben nicht dem Vorwurf auszusetzen, wir würden irgendwie erst kurz vor Torschluss aus querulatorischen Gründen Beweisanträge stellen, sondern wir sagen frühzeitig, liebes Gericht, darauf kommt es an und darauf, dann kann das Gericht, wenn der 6. Senat recht hätte, Folgendes machen. Das Gericht könnte sagen, vielen Dank, lieber Herr Verteidiger, wir nehmen die Beweisanträge entgegen, aber wir treffen darüber gar keine Entscheidung, wir verbescheiden die gar nicht. Das Ende der Beweisaufnahme rückt näher, das Gericht spult sein Programm ab und sagt dann irgendwann so, vielen Dank, jetzt ist die von Amts wegen, nämlich aus unserer gerichtlichen Perspektive, Beweisaufnahme ist jetzt erreicht und dann meldet sich der Verteidiger zu Wort und sagt, aber das sind doch noch meine Beweisanträge, die ich vor 8,5 Monaten gestellt habe. Über die muss doch noch entschieden werden, dann sagt das Gericht, es kommt an späterer Stelle. Das Gericht könnte dann eine Frist setzen, könnte das Fristende abwarten oder könnte an dem Tag, an dem die Frist abläuft, sagen, so liebe Verteidigung, jetzt verbescheide ich Ihre Beweisanträge und lehne die allesamt ab. Dann wäre das Fristende da und dann müsste die Verteidigung die Reaktion auf die Ablehnung nach Fristende ihrerseits wiederum darlegen und wäre dann noch mit dem zusätzlichen Begründungserfordernis belastet zu sagen, ja, das ist entschuldigt gewesen, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Der Gesetzgeber hat mit dieser Formulierung nicht im Blick gehabt, dass die Beweisaufnahme in zwei Blöcke, in zwei Teile unterteilt wird, das gerichtliche Programm und dann eben nochmal das, was die Verteidigung oder ja, wir erleben ja durchaus auch Verfahren, wo die Staatsanwaltschaft in nennenswertem Umfang Beweisanträge stellt, was ihr auch können und tun soll. Das kann nicht richtig sein, die Verfahrensbeteiligten da praktisch so an das Ende einer solchen Hauptverhandlung zu drängen. Deswegen glaube ich, dass diese Entscheidung wirklich falsch ist. Und ich hoffe sehr, dass die anderen Strafsenate dem nicht folgen werden.
Ja, ist auf jeden Fall kontraintuitiv und wird den Sinn und Zweck des Beweisantragsrechts halt überhaupt nicht.
Genau, also so sehe ich es auch.
Das sehe ich überhaupt genauso wie du. Na, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja.
Wird ja auch immer so ein bisschen unter dem Stichwort Prozessverschleppung verkauft, sage ich mal. Ja.
Ja.
Wir haben jetzt gerade über diese neuen gesetzlichen Regelungen gesprochen und auch die Entwicklung der Rechtsprechung. Ist denn das was aus deiner Sicht überhaupt gegen das Thema, ich sag mal, Anführungsstrichen, Prozessverschleppung, den Begriff finde ich eh schwierig, aber hilft das überhaupt was dagegen? Macht das Sinn?
Das Fristmodell.
Das und vielleicht auch andere Modernisierungen, die jetzt vielleicht auch 2019 eingeführt worden sind.
Ja, genau. Also der Gesetzgeber hat eben 2019 auch eine Neuregelung der Prozessverschleppung eingeführt. Die Prozessverschleppung gab es davor schon als Ablehnungsgrund. Sie ist jetzt ein bisschen anders geregelt. Ich meine, sehr verunglückt ist die Regelung, weil das eben dieser Nacht- und Nebelaktion, von der ich vorher gesprochen habe, eigentlich durchgezogen worden ist. Es ist jetzt so, dass der Gesetzgeber sagt, dass es der Ablehnung eines Beweisantrages mit einem Gerichtsbeschluss nicht bedarf, wenn die beantragte Beweiserhebung nicht Sachdienliches zugunsten des Antragstellers erbringen kann, sondern eben aus Gründen der Verschleppung nur erfolgt. Damit hat der Gesetzgeber wahrscheinlich zum Ausdruck bringen wollen, wir müssen wahrscheinlich sagen, weil es eben so etwas unklar ist, die Regelung, dass auch der in Prozessverschleppung gestellte Antrag schon immer noch ein Beweisantrag ist. Er kann aber durch den Vorsitzenden abgelehnt werden und muss nicht durch das ganze Gericht abgelehnt werden. Warum ist das eine verunglückte Regelung? Weil dann, wenn es der Vorsitzende macht und keine tiefgehende Begründung versehen muss, dann kann ich dagegen eben auch wieder, wie wir es vorher schon besprochen haben, das Gericht anrufen. Also ich kann sagen, ich akzeptiere diese Maßnahme, diese Sachleitungsmaßnahme des Vorsitzenden nicht. Ich möchte, dass das Gericht darüber entscheiden muss und das muss das Gericht dann wiederum schriftlich machen, sodass mit dieser gesetzgeberischen Intention, dass zumindest im ersten Zugriff der Vorsitzende keinen Beschluss begründen muss. Das kann ich eben über diesen Umweg Gerichtsbeschluss dann eben doch herbeiführen. Also ich glaube, dass damit nichts gewonnen ist und dass diese Regelung eigentlich verunglückt ist.
Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Fristenmodell. Was hältst du davon? Ist das sozusagen auch ein Mechanismus, der Prozessverschleppung eine Art vorbeugen kann? Siehst du das ähnlich?
Also es ist ja der erklärte Gesetzeszweck gewesen, praktisch durch die Möglichkeit einer anlasslosen Frist für alle Verfahrensbeteiligten eben auch quasi einen Beitrag gegen den Rechtsmissbrauch zu leisten. Ich persönlich kann mit dem Fristenmodell gut leben, wenn, wir haben es vorher besprochen, die Frage der Angemessenheit großzügiger geklärt wird als mit dieser Ein-Wochen-Frist. Das ist eben der entscheidende Punkt. Ich fühle mich da auch nicht gemaßregelt. Ich glaube, dass man damit jedenfalls einen Teil derjenigen Verhaltensweisen im Kontext des Beweisantragsrechts, die rechtsmissbräuchlich sein könnten, auch eindämmen kann. Also ich glaube, dass dieses Fristenmodell etwas ist, womit wir eigentlich im Grundsatz leben können. Ich weiß, dass das von Kolleginnen und Kollegen zum Teil anders gesehen wird, die dieses Fristenmodell sehr scharf kritisieren. Ich teile diese Kritik zumindest in dieser Schärfe nicht.
Ja, ich finde, das Anliegen dahinter ist ja nachvollziehbar. Die Frage ist ja immer, wie lebt man das und wie lebt man es auch in der konkreten Hauptverhandlung?
Ja, genau.
Wie geht man miteinander um?
Ja, genau. Das ist eine wesentliche Frage, ja.
Das finde ich ganz wichtig in solchen Kontext. Ja, Gerson, das war einfach Forceritt. Vielen Dank. Haben wir noch was vergessen, wo du gerne darauf hinweisen möchtest?
Nein, ich glaube, wir haben ganz wesentliche Punkte gestreift. Natürlich könnten wir über das Beweisantragsrecht die nächsten 5 Wochen noch sprechen.
Ja, das können wir jetzt permanent.
Aber ich glaube, wir haben ganz wichtige Punkte besprochen. Vielen Dank für die Fragen. Du hast da wirklich die ganz wesentlichen und wichtigen Punkte angesprochen. Und ich hoffe, dass wir das auch so ein bisschen rüberbringen konnten, wo so die aktuellen Fragestellungen genau liegen.
Ja, ich danke dir. Es war wirklich sehr erleuchtend und eingängig erklärt. Vielen Dank. Unsere Hörerinnen und Hörer werden sicher davon profitieren. Und wenn Sie Fragen an Gerson Trück haben, ich verlinke natürlich seine Kontaktdetails in den Shownotes. Da können Sie sich auch direkt an ihn wenden. Auch die relevanten BGH-Entscheidungen und die Veröffentlichungen werden Sie in den Shownotes finden. Am Ende bleibt mir nur dir ganz herzlich zu danken, lieber Gerson. Schön, dass du da warst. Danke für die Zeit. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.